Es ist Montag, der 25. März.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und sie ist wieder zurück aus Rio de Janeiro vom Zuckerhut. Sie ist, was guckst du mich denn so an? Wieso?
Her name was Lola.
She was a showgirl with yellow feathers and... Also was ich eigentlich sagen wollte ist, guten Morgen Niki Hassania.
Guten Morgen Micky.
Niki, in Paris, da ist es endlich wieder zum Äußersten gekommen. Nach 13 Jahren Pause, da gab es den legendären Kellnerlauf. Also 2 Kilometer für die Kellner rennen sie mit Kaffee, Croissant und Wasser durch Paris. Das sind immerhin 200 Kellner. Also wenn 200 Kellner mit Wasser und Kaffee durch Paris rennen, das ist eigentlich in der Regel immer gewesen, wenn Olli Polak mit Arthur in der Brasserie Lipp aufgeschlagen ist. Für gewöhnlich. Aber Nature is healing. Also jetzt rennen die wieder durch Le Marais.
Ich muss auch gestehen, solche Nachrichten und Eindrücke,
ja,
seit Corona berührt mich sowas viel tiefer, als es sollte. Also ja, ich bin da so ganz emotional durchlässig, ja, wenn ich Leute zusammen so...
Kollektiver Blödsinn,
ja,
Ausgelassenheit.
Genau, eine, ja, Leichtigkeit in, ja, Zeiten, wo um uns herum einfach,
ja,
in nicht allzu weiter Ferne Bomben fliegen,
das ist
Raketen,
so.
Denkst du dir... Ach, guck mal.
Ja, Menschen, auch Menschen, die auf der Straße sind für die dümmstmöglichen Anlässe, finde ich auch sehr schön. Also da geht es dann halt eben nicht um den ehrenhaften Anlass, gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren. Und da geht es halt eben auch schon gar nicht darum, irgendwie gegen Zuwanderung zu demonstrieren, sondern da geht es einfach darum, da sind Menschen, die erfreuen sich an dem größten Blödsinn, in diesem Falle halt eben, dass Kellner eine Tasse Kaffee, ein Glas Wasser und ein Croissant 2 Kilometer durch die Gegend rennen,
bring
ohne was zu verschütten.
Sackhüpfen zurück.
Ja, so. Ja, Eierlauf, Sackhüpfen, ne,
so
toll.
Was, ja.
Ja, fantastisch. Wir müssen mal aufpassen, nicht, dass Sat1 mithört und die sagen, das ist nächste Woche schon der große Kellnerlauf, der Promi-Kellnerlauf mit Jörg Pilar. Also, naja.
Die gute Tat des Tages.
Wir bleiben im Bereich der positiven Emotionen. Der Kicker berichtet über ein besonderes Ereignis am Wochenende. Eriksons Wunsch geht in Erfüllung. Ein Anfield-Comeback mit großen Emotionen. Der FC Liverpool hat dem todkranken Trainer Sven-Göran Eriksson einen Herzenswunsch erfüllt. Der Schwede stand beim 4:2-Comeback-Sieg einer Liverpooler Legendenauswahl gegen eine von Ajax Amsterdam an der Seitenlinie. Es wurde ein Nachmittag der großen Emotionen. Ja, Sven-Göran Eriksson, der legendäre schwedische Trainer, ist bekanntermaßen an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt, hat nicht mehr allzu viel Zeit zu leben und es war immer klar, sein größter Wunsch als Trainer, der wirklich viele internationale Meriten angehäuft hat, war es, irgendwann mal den FC Liverpool zu trainieren. Dazu sollte es auf regulärer Basis nicht kommen, aber der FC Liverpool von Jürgen Klopp hat ihm diesen Wunsch jetzt erfüllt. Bei einem Legendenmatch stand er an der Seitenlinie und 60.000 Menschen haben sich erhoben. Sie haben ihm Standing Ovations gegeben. Sie haben das You'll Never Walk Alone gesungen. Das legendäre und von Olaf Scholz ein wenig missbrauchte den Song. Ja, toll. Also die Rührung war Eriksson anzusehen und ein ganz schöner, sehr, sehr menschlicher Moment.
Er war ja der erste ausländische Nationaltrainer Englands.
Ich glaube ja, weil Fabio Capello, der Italiener, war nach ihm dran. Ja, ja.
Ja, ja. Und das waren ja damals wirklich so diese Legenden, Rooney, und ich weiß gar nicht, wie weit sie damals gekommen sind.
Ja,
sie
sind Engländer, sind nicht weit gekommen.
Aber ich glaube.
Achtelfinale, Viertelfinale,
wirklich?
Ich weiß nicht, sind nicht
ich
allzu weit gekommen.
Ich dachte, sie hätten gut performt zu, naja, seiner Zeit.
Ja.
Aber ich. Im Januar hatte er ja gemeldet, dass er wahrscheinlich nur noch ein Jahr zu leben hat.
Genau, ja.
Und ich,
ja,
fand wirklich im CNN-Interview, fand ich sehr bemerkenswert, wie er sagte, dass er wirklich seinen Alltag einfach so weiterlebt. Mal, mhm, geht's nach vorne, mal,
ja,
ist es, als hätte er gar nichts. Und dass ihm jetzt so diese Ehre nochmal zuteil wurde, das hat mich für ihn gefreut, weil ich glaube, wenn du so ein Schicksalsschlag hast, wo du einfach weißt, ich habe wahrscheinlich nur noch ein Jahr,
ja,
da fragt man sich ja, was macht man mit dieser kurzen Zeit, wenn,
ja,
man so sein Todesurteil eigentlich kennt,
ja,
und ich kann mich da noch nicht einmal reinfühlen, weil es so dunkel ist. Und
ja, aber Alltag, Normalität ist das, was sich dann doch am Ende viele wünschen. Und die Kreuzfahrt und die Weltreise ist es meistens nicht, sondern es ist dann, sofern der Alltag für den Menschen vorher nicht schrecklich war und die Realität, ist es dann doch etwas, woran man festhalten will, die, also die Geborgenheit im Ritual. Aber
ich war total beeindruckt, wie positiv er ist, ja, trotz dieses Schicksals.
Total, ja.
Die Schlagzeile des Tages.
Nach Terror bei Moskau. Frankreich ruft höchste Alarmstufe aus. Das meldet die FAZ. Die französische Regierung hat nach dem Anschlag bei Moskau die höchste Terrorstufe ausgerufen. Das gab Ministerpräsident Gabriel Attal am Sonntagabend auf der Plattform X bekannt. Angesichts der Tatsache, dass der Islamische Staat die Verantwortung für den Anschlag übernommen hat und der Bedrohung, denen unser Land ausgesetzt ist, haben wir beschlossen, auf die höchste Alarmstufe des Antiterrorplans anzuheben. Ja, sag mal, hat Attal denn da gar nicht mit Putin gesprochen? Weiß er denn gar nicht, dass das also auf die Ukraine, auf das Konto der Ukraine, stimmt man sich denn da gar nicht ab?
Absurd das ist, gell?
Für komplett irre. Also, um der Sache ganz kurz eben noch der Ernsthaftigkeit die Ehre zu erweisen. Also, dass der Islamische Staat Provinz Khorasan, also der Ableger des IS in Afghanistan, das Ganze für sich reklamiert, ist also erstmal natürlich eine Meldung wert.
Noch am selben Tag.
Noch am selben Tag. Sie haben ja mittlerweile auch Videomaterial veröffentlicht. Das ist
sehr
ja
laut,
Stichwort
we
Hamas.
Did it.
Mittlerweile ja auch bekannt, dass sowas in der Regel dann auch gestreamt wird oder dass es aufgezeichnet und dann gepostet wird, bis dann Leute wie Judith Butler kommen und sagen, ja, das kann ja möglicherweise auch gefaked sein, aber das ist ein anderes Thema. Also sie haben es ganz klar für sich geclaimed. Der Islamische Staat Khorasan ist etwas, das haben wir hier übrigens auch schon in der Folge mit Emran Feroz besprochen, als wir unter anderem über Afghanistan geredet haben, dass es dort halt eben eine Subdivision des IS gibt in Afghanistan, die sich entwickelt hat. Und wir erinnern nochmal daran, die
noch
Taliban...
Beschissener, noch
exakt, dass die Taliban sagen, ey, die sind wirklich irre. So, und die haben jetzt halt diese Konzerthalle in Moskau überfallen, 137 Opfer zurzeit, aber es ist gar nicht klar, es werden noch weitere kommen, denn Teile des Daches sind eingestürzt. Also fürchterlich, was da geschehen ist. Und Wladimir Putin hat sich ja, wie wir feststellen, sehr spät erst geäußert.
24 Stunden kam einfach gar nichts, das muss man sich mal vorstellen. Ja. Hingereist zum Ort ist er auch nicht, obwohl es wirklich nur 20, er ist ja 20 Minuten vom Zentrum Moskaus
entfernt. Ja. Und also sein wenig überraschender Spin ist, die sind ja in Richtung Ukraine geflüchtet. Da hat ja wohl die Ukraine was mit zu tun. Also es hat so einen leichten Hauch von Hitler-Polen, ne? Ab 5:45 wird zurückgeschossen. Wenig überraschend, dass Putin das natürlich für sich nutzt und seine Kriegsziele, aber irgendwie ja
auch. Ist natürlich wirklich perfekt, um noch mehr junge russische Männer zu motivieren, als Kanonenfutter in den Krieg zu ziehen.
Ja, und Terror ist natürlich grundsätzlich, also Terror, den du in irgendeiner Art
bringt alle
von Connex setzt mit dem Krieg, bringt natürlich die Bevölkerung
zusammen.
Genau.
Genau,
so.
Genau. Wir gegen die.
Exakt.
Aber es ist schon wirklich absurd, die Ukraine da zu nennen. Die Ukraine hat sofort auch gesagt, wir haben nichts damit zu tun, weil sie wussten, dass Putin das instrumentalisieren würde.
Eigentlich haben wir es alle gewusst, oder?
Interessant finde ich aber auch, obwohl die USA ja solche wirklich Todesfeinde sind mit Russland.
Ja.
Viele sagen ja auch, die Ukraine sei ein Stellvertreterkrieg Russlands gegen die USA. Und da finde ich interessant, dass die USA, deren Informationsdienste wohl Putin und deren Regierung gewarnt hätten, Leute, da wird was kommen Richtung islamistischer Terror, schützt euch.
Ja.
Putin natürlich hatte ganz andere Themen wahrscheinlich zu der Zeit. Die Wahl stand an und das Timing ist schon wirklich bitter auch für ihn. 2 Tage nach der Wahl, wie lang war es, wo er alles, hey, ich bin der starke Vater der Nation und dann hast du sowas nicht im Griff.
Ja, also dass sich da die was Tatsache, zusammenbraut, das war vorher schon bekannt, was den IS bzw. halt IS Khorasan angeht. Die Bedrohungslage ist da und das, was Frankreich, was Paris ausruft, Stichwort Olympische Spiele, gilt natürlich genauso für Deutschland auch. Und die Europameisterschaft.
Hat jetzt
natürlich,
auch gewarnt.
Klar, natürlich. Teile meiner Antwort könnten die Öffentlichkeit beunruhigen. Schöne Grüße an den damaligen Innenminister
de Maizière.
Natürlich ist das so, vor Großereignissen sowieso. Und natürlich ist es so, wenn du gewisse Teile der Welt unbeobachtet lässt oder dass du dich der Kontrolle dort entziehst, dann entstehen die Dinge dort. Auch weil dort noch unter anderem, weil dort auch noch sehr viel Material und Waffen liegen, was wir immer wieder erlebt haben.
Unterm Radar.
Nach Klage Corona-Protokolle des RKI veröffentlicht. Das berichtet T-Online. Nach einer Klage sind vertrauliche Protokolle des RKI-Krisenstabs nun öffentlich gemacht worden. Der Inhalt wirft Fragen über die Entscheidung in der Pandemie auf. Erstmals sind die Protokolle des Corona-Krisenstabs des RKI öffentlich zugänglich. Der dem Corona-Leugner-Milieu nahestehende Blog Multipolar hatte die Freigabe durch eine Klage erwirkt. Die mehr als 1000 Seiten umfassenden Dokumente bieten trotz zahlreicher Schwärzungen tiefe Einblicke in interne Besprechung.
Ukraine war es.
Ja, natürlich. Also das ist sicherlich ein Ding, das jetzt binnen der nächsten Stunden nochmal richtig hochgehen wird. Viele, die Gänsefüßchen als Corona-Leugner und Querdenker bezeichnet wurden, die haben natürlich in gewisser Hinsicht jetzt auch ihren Moment. Vor allem natürlich auch diejenigen, die den Maßnahmen skeptisch gegenüberstanden und dann auf eine, das kann man in der Rückschau noch viel mehr sagen, heftige und auch ungebührliche Art und Weise beleidigt wurden. Und diese Protokolle, das, was man jetzt gerade so sieht, die werfen natürlich Fragen auf. Also da gibt es dann unter anderem die Situation, dass das RKI die Risikoeinschätzung für die Gesundheit der Deutschen, also am 17. März 2020, von mäßig auf hoch heraufgestuft haben. Laut den nun veröffentlichten Protokollen sollen diese neue Risikobewertung vorbereitet und, Zitat, hochskaliert werden. Über den Auslöser dieser Hochstufung heißt es in den Dokumenten, die Risikobewertung wird veröffentlicht, sobald, Personenname geschwärzt, ein Signal dafür gibt. Also das lässt zumindest da den Schluss zu, dass es halt eben keine, sagen wir mal, keine vom RKI getroffene, virologisch begründete, sondern eine politische Einflussnahme bzw. Entscheidung gab. Es gibt auch ein paar andere Themen, zum Beispiel auch das Thema FFP2-Masken. In einer Sitzung am 30. Oktober 2020 stellte die Krisenstabrunde klar, es gibt keine Evidenz für die Nutzung von FFP2-Masken außerhalb des Arbeitsschutzes.
Das ist so ein Klopper. Punkte.
Genau. In Berlin und Baden-Württemberg, wenn ich mich nicht irre, wurden aber eben diese FFP2-Masken dann für alle eingeführt.
Ja.
Und da gibt es ein paar Dinge, also
hier, so vermerkt das RKI mit Blick auf Maßnahmen in Afrika am 16. Dezember, Lockdowns haben zum Teil schwerere Konsequenzen als Covid selbst.
Ja, genau, das und sind natürlich, die Sätze sind natürlich eine mittelschwere Bombe. Ne?
Ja,
also,
und ich finde aber jetzt auch vom Wording, ganz ehrlich, das sind wissenschaftliche Gutachten, Texte, ja. Evaluationen sein, aber das Wording ist dann auch hier: Am 8. Januar 2021 geht das RKI auf die Impfstoffe ein und erklärt, dass AstraZeneca kein Selbstläufer sei, da der Impfstoff, Zitat, weniger perfekt ist. Das sind so Sachen, wo ich mir denke, sagt, dass es dann nicht hilft wirklich und auch, dass es keine Daten für ältere Patienten gibt.
Dass es nicht hilft, ist natürlich nicht ganz richtig, aber ich glaube, was grundsätzlich...
Nein, weil ich will nur auch dass es keine Daten für ältere Patienten. Leute wurden teilweise niedergebrüllt und ich mache mich nicht frei davon. Ich habe auch nicht niedergebrüllt, aber auch viele belächelt oder habe mich auch geärgert über einige, die sich nicht geimpft haben.
Schließe ich mich voll an. Ich habe sogar eine Sternkolumne zum Thema Impfpflicht geschrieben und mit dem Wissen oder mit der vermeintlich fundierten Annahme von damals stehe ich natürlich auch voll und ganz dahinter. Aber man würde es natürlich mit der Kenntnis der Dinge von heute natürlich so nicht mehr vertreten.
Weil mit Leuten diese Interna nicht kommuniziert wurden. Wir gingen am Anfang wirklich davon aus, wenn man sich impft, ist man für sich und für andere keine Gefahr mehr.
Das war ja auch die Annahme.
Deshalb war man ja so verärgert über Ungeimpfte, weil man dachte... Ja,
wie so Streikbrecher, wie so virologische Streikbrecher, wenn die nicht
mitmachen. Ihr seid der Grund, warum Oma morgen tot ist.
Genau.
Und das war einfach nicht die Wahrheit. Und jetzt wird eben auch belegt, man wusste, dass man immer noch ansteckend ist und solche Sachen und auch Zensurgeschichten wie YouTube blockt Accounts, die diese Theorie haben, dass Covid in einem Labor in China entwickelt wurde oder versehentlich, wie auch immer, aber dass der Ursprung eben keine Fledermaussuppe. Übrigens, liebe Grüße an den Typen, der Fledermaussuppen geliebt hat. Und ihm wurde dann über Nacht gesagt, das gibt's nicht mehr, ja. nicht mehr. Das ist jetzt off the menu. Ja. Kein, no soup for you.
Alles richtig, no soup for you.
Und ja, also der freut sich jetzt aber
grundsätzlich. Ist das jetzt, das sind ja übrigens noch beileibe nicht alle Seiten, ne? Also da wird ja dieser Blog Multipolar klagt ja am 6. Mai wieder erneut vor dem Berliner Verwaltungsgericht, um eine vollständige Einsicht in die Protokolle ohne Schwärzungen zu erreichen. Also mir erscheint es grundsätzlich gut und richtig, dass das geschieht, volle Transparenz.
Sehr wichtig,
es ist auch extrem wichtig, dass das Ganze aufgearbeitet wird. Momentan sperren sich ja noch diverse Parteien dagegen. Ich halte das für von elementarer Bedeutung, dass das getan wird. Denn so gut und richtig ich die Maßnahmen damals fand, das meiste davon haben wir mitgetragen und ich halte auch vieles davon heute immer noch für gut. Aber es ist wichtig, dass man diesen Kassensturz macht, dass man ganz klar öffentlich aufarbeitet, was war gut, was war schlecht, was war falsch, wer ist auch zur Verantwortung zu ziehen bis zu einem gewissen Grad, damit du mal aus dieser Situation rauskommst, dass vermeintliches Wissen auch, dass du so eine Phalanx hast aus einer Gruppe von vermeintlich Wissenden und diejenigen, die daran zweifeln, wir reden jetzt nicht von den Querdenkern, die Kretschmer belästigt haben beim Schneeschippen, aber diejenigen, die ihren Zweifel daran haben, die das nicht mittragen wollen, weil sie vermeintlich berechtigte Gründe haben, dass man sie nicht gleich niedermacht und als Idioten abstempelt. Und das haben wir natürlich in anderen Diskussionen auch. Das haben wir beim Klima, das haben wir beim Thema Lumpenpazifisten, Gänsefüßchen. Und das sind Verhaltensmuster, in die wir immer wieder verfallen. Und gerade solche Dinge wie das jetzt zum Beispiel, sollte uns doch zu denken geben, dass es diese berühmte eine Wahrheit nicht gibt oder Teile dieser Wahrheit uns nicht zugänglich gemacht werden, damit nicht alle ausscheren. Und das, der Gedanke dahinter ist ja auch, wir wollen jetzt nicht noch mehr Diskussion oder die von Merkel zitierten Öffnungsdiskussionsorgien. Du willst ja sehr schnell agieren und willst die Leute hinter dich bringen. Und mehr Information schafft natürlich auch mehr Zerfahren. Aber es ist nicht demokratisch, das muss man auch sagen.
Genau, und auch alle die immer mit Wissenschaft gebrüllt haben, mit dieser Keule, ja. Vielleicht sollten wir uns darauf einigen, dass es für einige Dinge in unserem kurzen Dasein auf dieser Welt einfach nicht the science gibt. Also die Wissenschaft, ja. In manchen Bereichen ändert sie sich und da sollte man wirklich vielleicht noch einige...
Vielleicht muss man einfach der Falsifizierung dann doch noch ein bisschen mehr eine Chance geben.
Wir werden uns alle viel verzeihen müssen.
Ich bin Gesundheitsminister geworden, also fickt euch alle. Ich habe also wirklich da überhaupt nichts mehr.
Das jüngste Wunder des Robert Habeck.
Jetzt auch endlich im Sport. Habeck offen für Gespräch mit DFB-Präsident Neuendorf. Das berichtet die Mainpost. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat sich offen für ein Gespräch mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf über den Nike-Deal des Verbandes gezeigt. Er hat also geschrieben, erstmal großen Glückwunsch zum Sieg der Nationalmannschaft gestern. Spielfreude, Einsatz und Leidenschaft. Ich freue mich sehr auf die EM. Oh klar, reden, klar, natürlich. Ne? Klar, immer gerne. Ne? Dann vielleicht auch über Sporttradition. Und Kapital und gerne auch über die Förderung des Jugendsports. Also Habeck war ja fast schon so eine Art Wortführer, als es darum ging, dass der DFB von Adidas zu Nike wechselt als Trikotsponsor, als Ausrüster ab 2027. Und da sagte Habeck ja auch, er hätte sich vom DFB ein bisschen mehr Standortpatriotismus gewünscht. Und da hat er natürlich dann also eine Flanke geöffnet. Da sind ja dann alle wirklich gerne mit reingegangen. Also es war dann, ich zitiere diverse Leute, da waren dann dabei, Friedrich Merz nannte die Entscheidung unverständlich und unpatriotisch. Hessens CDU Ministerpräsident Boris Rhein hat dann die Doofmanns-Olympiade jetzt mit Gold angeführt. Er hat gesagt, der Weltmeister trägt Adidas, nicht irgendeine amerikanische Fantasiemarke. Fand ich auch toll. Man sagt, ihr tickt doch alle nicht mehr richtig. Und das Ganze wurde natürlich komplett so durchpolitisiert. Mein erster Gedanke war ja, ach super, weil ich mag das Design von Nike halt lieber. Das war mein ureigenster Gedanke. Und viele finden es natürlich traurig, weil Adidas und der DFB und seit 70 Jahren die Partnerschaft und so. Man muss aber auch ganz klar sagen, wir haben in Adidas mehr Turniere verloren als gewonnen. Da muss man einfach auch mal sagen.
Achso, ne? Willst du jetzt also noch sagen, dass sie die Unglücksbilder?
Ja, natürlich. Ja, naja.
Ich will einfach nur Bilder von diesem Gespräch sehen. Ja. Neuendorf und Habeck. Ja. Und Neuendorf bitte mit seiner Brille da oben an der Stirn.
Professor Bunsen.
Warum hat er die da immer diese?
Ich habe keine Ahnung, das ist so sein Markenzeichen. So wie Moneyboy die Kappe auf hat oder der denkt irgendwie, das ist kultig.
Ewald Lien mit dem Kugelschreiber.
Ewald Lien mit seinem Kugelschreiber im Doppelpass. Fand ich übrigens auch so witzig, dass Ewald Lien im Doppelpass hat dann noch während der Sendung eine WhatsApp von Rosa, liebe Grüße, seiner Frau
ganz
gekriegt.
Liebe Grüße.
Der soll das jetzt mal mit dem, der hat, weil er immer auch so ein Buch hat, wo er sich so Notizen gemacht hat, soll das jetzt mit dem Buch lassen. Oh, während der
so
Sendung.
Süß.
Ja, toll. Ach, Ewald, ich liebe ihn einfach. Und ja, also diese ganze Geschichte, ja, das ist ja auch wieder so ein, also das ist schon fast so eine Art Vulgärsymbolismus. Du hast also diese Geschichte, also der intellektuelle, in Anführungsstrichen, Überbau ist ja, Deutschland geht vor die Hunde. Jetzt ist auch noch der Amerikaner, der die deutsche Nationalmannschaft ausstattet, die deutschen Traditionsunternehmen gehen weg.
Traditions-Sweatshop in Bangladesch.
Exakt, so, ja. Dann hast du, die kulturelle Identität geht verloren, nichts gilt mehr. Das ist ja so, das ist ja so eine geistige Suppe. Und natürlich stimmt es auch, dass vieles von dem, was früher Tradition war, ist weg. Das ist so wie meine Grundschule in meinem Heimatdorf Henrichenburg, dass die abgerissen wurde, da steht jetzt ein Rossmann. Das ist dasselbe Problem.
Darüber wirst du nie hinwegkommen.
Nein, der Kapitalismus obsiegt und er killt natürlich ganz viel Tradition, das ist wahr. Wenn jetzt natürlich Merz und Rhein kommen, dann ist es natürlich auch immer so ein bisschen das, tja, da muss man mal sehen, kaum ist die Ampel mit dem Grünen, der auch gesagt hat, Vaterland findet er zum Kotzen und Patriotismus kann er nichts mit anfangen und kaum sind die an der Macht, da ist dann auch,
demnächst
das ist ja alles.
Wahlen, man muss sich so ein bisschen patriotistisch geben.
Natürlich.
Aber jetzt mal eine Frage.
Ja.
Gibt es ein besseres Argument als 50 Millionen
Nein.
mehr?
Nein, gibt
Danke.
Es nicht. Nein.
Es sei denn, wir einigen uns alle drauf, dass es wirklich so schlimm
Sondervermögen
ist.
Sondervermögen Adidas.
Genau. Dass wir das subventionieren,
Richtig.
Wie wir alles gerne gerade, IBM, liebe Grüße.
Exakt, ja.
Oder, ich finde Adidas, sorry, nichts gegen das Unternehmen mit einer wirklich dunklen Geschichte auch.
Das ist richtig.
Aber wäre es jetzt wenigstens Trigema, ja? Liebe
wir
Grüße
produzieren
nach
ausschließlich in Deutschland in Burlading. Nein, aber stimmt, genau das, was du sagst. Sie tun immer so, als würden die deutschen Nationaltrikots oder irgendwas anderes in so einer ganz kleinen Manufaktur in Herzogenaurach immer
Mom
noch genäht.
Mom and Pop Shop?
Du sagst, ey, Motherfucker, ey, was für ein Quatsch, wirklich. Adidas ist mittlerweile genauso deutsch wie BYD, wo du sagst, das ist ein Quatsch. Klar haben sie noch ein paar Mitarbeiter hier und es ist Adolf Dasslers Firma, ja, das stimmt. Aber es ist ein globales Unternehmen. Egal. Und was ich natürlich, also es gibt zwei Dinge, die ich wirklich witzig finde. Das eine ist, dass Adidas ja kurz vorher noch gejubelt hat. Unser pinkes Auswärtstrikot ist das bestverkaufte aller Zeiten. 12 Stunden später, Nike übernimmt den DFB. Und das andere ist, genau. Und das andere ist genau das, was du sagst. Es sind 50 Millionen mehr im Jahr. Es sind insgesamt fast 400 Millionen Euro mehr über 8 Jahre. Die gehen dann in die Entwicklung des Kinder-, Jugend- und Frauenfußball. Und das ist genau dieser, was ich gerade schon meinte, das ist genau wieder so die Zeit des Symbolismus. In diesem Sinne umgekehrt. Das Symbol ist schlimm. Der Amerikaner übernimmt die Trikots der deutschen Nationalmannschaft. Aber faktisch geht eine ganze, es geht das ganze Geld, geht dann im besten Falle, und davon gehen wir jetzt mal aus, in die Jugendförderung, in die Förderung des Frauenfußballs. Das ist doch genau das.
Wie naiv bist du eigentlich?
Ja, ja, nein, aber das ist, weil das sind dann die
wird
Leute, die
nie
sagen.
Da ankommen.
Ja, aber das ist immer das, was sie dann sagen. Das ist ja ein ganz schlimmes Symbol. Ihr immer mit euren Scheiß-Symbolen. Das ist der umgekehrte Fall. Sie hätten es natürlich gerne, dass man so eine Symbolik hat, die aber am Ende nichts bringt. So Manuela Schwesig leuchtet den Mecklenburgischen Landtag gelb-blau an, unsere von, und versucht parallel mit Nord Stream 2 die ganze Zeit die Ukraine zu ficken. Das ist die Art von Symbolismus. Entschuldigen Sie bitte. Aber das ist die Art von Symbolismus, die sie dann lieben, aber wenn da Nike, die Nationalmannschaft, aber es kommt deutlich mehr Kohle rein, die möglicherweise auch noch in die richtigen Kanäle fließt, nämlich eine neue Brille für Bernd Neuendorf. Es ist alles so ein, also es ist wirklich, es ist, was? Wir bleiben mal bei deutschen Traditionsunternehmen.
Das ist sie jetzt, die Wende.
DB Regio, alle Schaffner bekommen Bodycams. Das berichtet heise.de. DB Regio rüstet ihre 5000 Schaffner im Nahverkehr mit Bodycams aus. Nach guten Erfahrungen in Pilotprojekten werde das Angebot nun auf Deutschland ausgeweitet, teilte eine Bahnsprecherin heise online mit. Die Bodycams wirken sehr deeskalierend und schützen so auch vor körperlichen Übergriffen. Die MitarbeiterInnen, die in unseren Pilotprojekten eine Bodycam getragen haben, haben seither keinen körperlichen Übergriff erfahren. Ja, meistens ja auch deshalb schon nicht, weil sie ja, um rechtzeitig zum Dienst zu kommen, auf die Bahn angewiesen sind und es ja meistens gar nicht in die Bahn schaffen, wo sie hin müssen. Aber mit den Bodycams, tolle Sache. Ne?
Würde dich sowas einschüchtern, wenn ein Schaffner dann mit Bodycam
Du, wer meinen Instagram-Account kennt, der weiß, ich streame sowieso regelmäßig aus der Deutschen Bahn. Ich habe auch gute Erfahrungen mitgemacht.
Ich verbinde mit Bodycams tatsächlich eher so US-Polizisten, ja, die tragen.
George Floyd halt so, ne?
Die Bodycams aber gerne auch mal ausschalten in gefährlichen Situationen, wo man sich Beweismaterial wünschen würde.
Richtig, ja.
Und ich glaube, wurden die nicht damals in den USA eingeführt, um eher exzessive Polizeigewalt zu dokumentieren? Müssen wir theoretisch vor den Schaffnern geschützt werden? Sind die aggressiv zu uns? Machen die was, dass man sagt, Leute, sorry, aber wir brauchen mehr Kontrolle, dass ihr die fahrkartenlosen Gäste nicht.
Bei mir muss man natürlich aufpassen. Also wenn ich da meine Gottschalk-Momente habe und da tritt dann so ein Schaffner vor mich mit der Bodycam, ich fange ja sofort an zu moderieren. Hallo, ich grüße Sie ganz herzlich hier im Regionalexpress 1 von Köln nach Bochum. Das rote Licht der Bodycam brennt. Und ich begrüße hier im Zug heute Hans Siegel. Da vorne, da sitze hier dann, was weiß ich, keine. Naja, du verstehst, was ich meine.
Bitte empören Sie sich jetzt.
Ich schäme mich. Blake Lively entschuldigt sich für Witze über Prinzessin Kate. Das berichtet der Stern. Über den Gesundheitszustand von Prinzessin Kate wurde in den vergangenen Wochen wild spekuliert. Auch Prominente wie Blake Lively beteiligten sich an den Gerüchten. Nun rudert die Schauspielerin zurück. Und nicht nur sie, sondern auch Kim Kardashian, Comedian Stephen Colbert. Sie alle beteiligten sich an den geschmacklosen Spekulationen über den Zustand von Prinzessin Kate. Sind wir jetzt alle happy? Haben sich alle entschuldigt? Ja? Also,
was für ein Spin alles gerade hat.
Es ist ja auch, also zunächst einmal, all diejenigen, die sich jetzt öffentlich entschuldigen, es geht nicht um euch. Ihr spielt überhaupt gar keine Rolle. Niemand, also, naja, da muss man der Fairness halber sagen, natürlich, das Internet erwartet immer, dass man sagt, entschuldige dich gefälligst. Da ist ja wohl mal eine Entschuldigung fällig.
Wegen einer Information, die die ganze Welt nicht hatte.
Ja, und es ist ja all diejenigen, die Gags gemacht haben, ja, die ich alle überhaupt nicht schlimm finde. Und ich werde, es ist doch völlig klar, diese ganzen Gags reflektieren ja in erster Linie nie den Gesundheitszustand von Kate, sondern diesen ganzen Medienirrsinn, die unglückliche PR des Buckingham Palace, den Medienwahnsinn an sich, all das wäre jetzt erwartet, dass diese Menschen sich entschuldigen, unterstellt diesen Leuten ja auch automatisch, dass sie in dem Moment, wo sie erfahren, dass Kate Middleton an Krebs erkrankt ist, dass sie in dem Moment sagen, ich finde es trotzdem witzig, ich hack jetzt auf einer Krebserkrankten rum. Also was ist das für ein Menschenbild? Das ist doch auch komplett geisteskrank.
Nein, es geht natürlich um den einen Moment. Ich fand sehr witzig, wie jemand getweetet hat, dass Kate Krebs hat. Und das halbe Internet sich darüber lustig macht, dass man dachte, sie würde sich einen Brazilian Butt Lift machen lassen.
Ja.
Dass man nach solchen Gags wirklich ein schlechtes Gewissen hat oder peinlich berührt ist in dem Moment.
Du würdest ja nie weitermachen. Du würdest ja
aber
nie
dass
weitermachen
du jetzt
damit.
Extra eine Pressemitteilung rausgibst, wie Colbert und jetzt ja, Blake Lively, dass man um Entschuldigung bittet, denke ich mir so. Genau wie du sagst, es geht nicht um dich. Du musst dich jetzt nicht in den Vordergrund spielen für etwas, was einfach die Hälfte der Welt gemacht hat.
Und das ist halt klassische PR. Das ist dann Krisenmanagement, das ist Schadensbegrenzung. Es ist halt das, was man dann macht, weil im Internet dann 50.000 Leute schreiben, jetzt entschuldige dich gefälligst. Wo du sagst, ja.
Können wir jetzt eigentlich weiter auf Prinz William draufhauen? Warum war er in diesem Video, in dem Kate das sagt, dass sie Krebs habe und eine Chemotherapie macht, dass er nicht an ihrer Seite sitzt und sie das alleine machen muss.
Ich weiß es auch nicht.
Und wir dann die Bild-Zeitung haben, wie sie mit einem Körpersprachenanalysten spricht.
Ja, das ist natürlich
klar. Alles zu Worte kommt. Auch dieser Spin ist jetzt auch so, weil jeder kennt natürlich jemanden, der an Krebs erkrankt ist oder erkrankt war.
Ja.
Und es ist echt bitter, aber ich finde wirklich, wie innerhalb von einigen Stunden dieser Spin komplett umdreht. Also die Mutter, Kate, wie sie dann George an der Hand hält und man nicht weiß.
Ja, aber das ist halt eben auch das Problem, dass solche Menschen sich natürlich auch nicht komplett ins Privatleben zurückziehen können, denn ihr Beruf, ihre einzige Aufgabe auf der Welt, und das ist ja ein Deal, auf den sie sich in dem Falle ja auch bewusst eingelassen haben, denn Kate Middleton hat in diese Familie eingeheiratet, ist, dass du ein elementarer Teil der Öffentlichkeit bist. Und du hast in dem Falle diese berühmten repräsentativen Pflichten. Die sind natürlich eine unglaubliche Bürde in dem Moment, wo du eine so schlimme Krankheit hast. Und jeder, der das, wie du gerade richtigerweise sagst, aus dem Privatleben kennt, weiß, wie schlimm es alleine ist, es den eigenen Kindern beizubringen oder es möglicherweise sogar ihnen vorzuenthalten. Und wo die komplette Öffentlichkeit dann von dir Besitz ergreift und von dir verlangt, dich zu äußern, wird es natürlich doppelt und dreifach schlimm. Das ist leider das Riesenproblem eines solchen Jobprofils.
Blattgold.
FC Bayern München, Oliver Kahn mit Spitze gegen Uli Hoeneß. Diesen Artikel, der im Spiegel groß und breit gemacht wird, das mache ich mit Markus Feldenkirchen. Am Freitag.
Fuck off.
Genau, das ist ein Teaser.
Woanders ist es auch beschissen.
Deliveroo Rider bites off Aldershot Customer's Thumb. Das berichtet die BBC. Also, diese Geschichte, die hat sich in Hampshire abgespielt. Niki, berichte uns doch kurz, was da geschehen ist.
Man muss sich vorstellen.
Ja.
Da ist ein Mit-30er, der sich bei sowas wie Lieferando eine
Deliveroo.
Pizza bestellt.
Ja, genau.
Und dann sieht er, wie der Lieferant, die Lieferantin in diesem Fall, zum falschen Haus geht. Und dann geht er selber, merkt, die kommt hier nicht an. Ich gehe jetzt dahin.
Ist auch schon hungrig wahrscheinlich. Hangry würde
Hangry.
Man sagen.
Ne? Und sieht diese Lieferantin mit seiner Pizza und sagt, das ist meine.
Ja.
Und sie verlangt dann diesen Code, den man dann zeigen muss auf seinem Handy, dass man das bestellt hat. Aber er hat sein Handy leider in seinem Haus vergessen.
Er ist ja auch ein paar Meter weitergegangen, weil sie war ja nicht bei ihm
am
Haus.
Er ist ihr entgegengekommen, genau. Und dann wollte er nach dieser Pizza greifen.
Ja, und es gab so ein kleines Hin und Her, so verbal, ne?
Genau.
Gerangel, so, ja.
Und was macht sie?
Durch den Helm. Sie hat ja einen Helm auf.
Sie hat einen Helm auf, ergriff wohl nach dem Helm in dem Moment.
Ja.
Und kann man dann eigentlich von Notwehr reden? Dann beißt sie ihm in den Daumen so tief, dass in dem Moment, und sie ließ auch nicht ab, aber in dem Moment, als sie abließ, war da so eine Blutfontäne. Die Leute frühstücken gerade, oder?
Nicht alle. Manche ja. Ja, eine Blutfontäne,
und
genau. Sie hat ihm einfach den Daumen abgebissen.
Der Daumen war ab.
Ja, also Fingerfood statt Pizza, ne, würde man sagen.
Das ist so eine irre Story. Und danach sagst du, alles wegen einer Pizza.
Das ist halt der absolute Wahnsinn.
War es die Baywatch-Pizza?
Ja, der Typ. Vor allem ist es auch geil, wenn du später die Bewertung geben musst und dann hast du so als Emoji einen Daumen hoch. Das ist natürlich irgendwie auch schwierig. Das machst du dann ja schon deshalb nicht.
Oh, das ist so schrecklich.
Na, vor allen Dingen, er ist natürlich, er kann ja nicht mehr arbeiten. Also es wird ihm jetzt gerade wohl der dicke Onkel angenäht, da wo der Daumen war, also der dicke Zeh. Und er selber war, glaube ich, gerade irgendwie auch in der Ausbildung oder so. Ne? Er hat, ich weiß gar nicht, was er macht. Er kann sich auch nicht die Schuhe binden und nix. Und er ist jetzt, also finanziell ist er am Ende, er ist arbeitslos.
Klingt
und
er
hat
Anwalt.
Sich auch noch, und er ist auch noch getrennt von seiner Freundin, die gerade noch ein Kind mit ihm gekriegt hat. Also der ist halt natürlich wirklich, also multiple am Arsch. Und das Schlimmste ist, du kannst Deliveroo noch nicht mal verklagen, weil die Fahrerin war nicht direkt bei Deliveroo angestellt, sondern sie war so eine Art Sub von dem Deliveroo-Driver, der dann seine Schicht an sie abgegeben hat. Das heißt, versicherungstechnisch kannst du noch nicht mal Deliveroo, diesen Riesenkonzern, belangen. Also ein ganz klares Argument, vielleicht einfach doch mal selber wieder zu kochen. Ne? Muss man ja auch mal
das
sagen.
Das kann ich leider nicht.
Machen wir eigentlich schon wieder Werbung für HelloFresh und die Kochboxen? Wird langsam mal Zeit.
Gewinner des Tages.
Trotz Regens strömen hunderte Familie zu Karls Erlebnisdorf in Döbeln. Das meldet die Sächsische Zeitung. Stau auf der A14 Richtung Dresden. Hochzeitsreise zu Karls. Buslinie wird gut angenommen. Unser Newsblog zur Eröffnung von Karls Erlebnisdorf in Döbeln. Du kennst ja Karls Erdbeerhof, ne?
Natürlich.
Das ist ja mittlerweile, das wird ja, die machen sogar demnächst in Kalifornien, wollen sie irgendwie in Oxnard oder so, wollen sie auch eine Dependance aufmachen. Das Ding ist ja ein Riesenhit, Karls Erdbeerhof, ist der absolute Hammer. Und da gibt es einen Newsblock in der Sächsischen Zeitung, ist so toll. Schon von Freitagmorgen schon, Freitag, 22. März, 8 Uhr, Wind und Regen vorhergesagt. 14.10 Uhr, SPD-Landtagsabgeordneter Henning Hohmann, Eröffnung ist, Zitat, echter Gamechanger. Manche haben über Nacht schon vor dem Laden kampiert im Campingwagen. Samstag, 23. März, 8.25 Uhr. 40 Minuten vor der Öffnung bildet sich bereits eine kleine Schlange vor dem Erlebnisdorf. Mit Regenjacken und Schirmen ausgestattet warten Eltern mit ihren Kindern, Jugendliche und neugierige Erwachsene auf den offiziellen Start. Um 9 Uhr zum Beispiel auch eine gewisse Silke mit Y mit ihren beiden Kindern, Miley und John, selbstverständlich. Jetzt kommt der Kracher. 9.34 Uhr. Während sich vor dem Schalter für die Jahreskarten direkt eine Menschentraube gebildet hat, hatte die Schokoladenschleuder einen etwas schwierigeren Start. Zuerst gab es Probleme beim Scannen der Tickets, dann fiel nach der ersten Runde der Strom aus. Auch bei der Trägerbahn geht es langsam voran. Dafür konnten die ersten Besucher bereits die Bockwurstschleuder ausprobieren. Da aber nur zwei Gäste in das Fahrgeschäft passen, muss auch bei ein wenig Andrang ein bisschen Zeit beim Anstehen mit eingerechnet werden. Mein Liebling ist 12.27 Uhr. Senfrutsche geschlossen. Wegen des anhaltenden Regens ist die Senfrutsche geschlossen. Die sechsspurige Wellenrutsche ist Teil des Bockwurstlandes. Komm mit mir ins Bockwurstwunderland. Naja, und so weiter und so fort. Ne? Also es
Chronologie
gibt auch noch
eines Freizeitparks.
Es gibt auch noch einen Erdbeerburger, finde ich auch geil. Wie der schmeckt, gucken Sie sich die Sächsische Zeitung an, den Newsblog. Das lohnt sich und wir kommen es noch hierzu.
Woanders. Es ist auch beschissen.
Paris Hilton, immer eine gute Seite. Woman has hand amputated after freak accident with a blow dryer. Also es ist folgendermaßen passiert. Eine Frau war im Badezimmer, wollte sich mit dem Föhn die Haare trocknen. Dann ist sie einfach ohnmächtig geworden. Mutmaßlich hat sie von dem Föhn so einen kleinen Elektroschock gekriegt, ist ohnmächtig geworden, wacht auf dem Boden mit heftigen Verletzungen. Und sie hat das dann halt einfach so geschildert, sie ist also offensichtlich auf den Föhn gefallen, der lief unter ihr weiter und sie war, also ihre Freundin hat sie dann gefunden und hat gesagt, da ist also wirklich völlig was schiefgelaufen. Hat gesagt, deine Hand, um Gottes Willen, wie sieht deine Hand denn aus? Die war unerkennbar und die Hand wurde dann quasi aufgrund der schlimmen Verbrennung einfach amputiert.
Weil dieser Föhn, sie fällt also auf diesen Föhn, der weiterläuft und pustet und das kam uns sehr bekannt vor.
Ja, das kommt mir sehr bekannt vor. Ich komme die Tage nach Hause. Wir alle wissen, Niki, du frierst immer. Du schläfst auf einer Heizdecke, im Bett, auf der Couch. Der Föhn ist ein ständiger Begleiter. Ich komme in die Wohnung, erzähl schon auf dem Flur, weil ich höre aus dem Schlafzimmer, der Föhn geht. Da ist also, sie föhnt sich wieder die Decke heiß. Zusätzlich zur Heizdecke.
Dafür sind alle Heizungen aus bei
uns. Ich laber, während ich ins Schlafzimmer komme, nur um festzustellen, dass meine Frau tief und fest schläft, ist wieder absolut ausgenockt, während der Föhn weiterläuft.
Also ich muss gestehen.
Du bist ein Sicherheitsrisiko.
Es gab Momente, das spürte ich an meinem Bein oder an meinem Bauch.
Ja.
Schmerzen und da dachte ich, was ist das? Warum tut das da so weh? Und dann war da wirklich so ein kleines Brandbläschen vom Föhn. Aber seit dieser Story bin ich wirklich nachhaltig verstört.
Ja, nicht nur du. Ich vor
Amputation.
Allen Dingen. Mit wem lebe ich denn hier unter einem Dach? Du bist ein Sicherheitsrisiko.
Ne?
Mein Gott, was soll das noch?
Ich hab dazugelernt, ich mach's nie wieder.
Ja, von wegen, bis du halt wieder eingeschlafen bist. Einfach ausgenockt.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Post von Wagner. Lieber Emmanuel Macron, Ihre Boxfotos sind ein großartiges Symbol. Wir sehen den französischen Staatspräsidenten, wie er mit kraftverzehrendem Gesicht auf einen Boxsack eindrischt und wie die Muskeln seines rechten Schlagarms die Härte des Schlages anlässt. Sie haben zusammengebissene Zähne. Ihr Bizeps ist gespannt. Ihre Adern sind angeschwollen. Was für ein Foto für unser wehleidiges Europa. Schauen wir uns doch nur um, wie er zittert gerade vor Putin. So viele Sensibilisten von Einfrieren ist die Rede. Auf den Fotos zeigt sich Macron als Kickboxer. Zweimal in der Woche trainiert er. Er lässt die Fotos veröffentlichen, weil er glaubt, dass die Freiheit nur verteidigen kann, wer keine Angst hat. Macron zeigt Putin seine Muskeln. Verbal hat er es schon getan, als er nicht ausschloss, Bodentruppen in die Ukraine zu senden. Körperlich sendet er Putin das Männlichkeitssymbol. Ich bin jünger, ich bin fitter, ich kann dich umhauen. Ganz früher, viel früher, fochten Heeresführer den Zweikampf über Siege und Niederlagen aus. Mein Held ist Macron. Er würde diesen Wicht Putin besiegen. Gerne schaue ich mir seine Boxfotos an. Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner.
Ich muss gestehen, es macht Spaß, dass er sich jetzt auch mal an einem Mann aufgeilt und nicht mehr Anne Will.
Ja, ist richtig. Ja, ist schön, dass er mal von Anne Will abgelassen hat.
Irre. Ja. Aber echt gut. Miki, unsere Themen heute,
ja.
Hättest du gedacht, dass 2024 wir echt noch so imperialistische Kriege führen würden.
Wahnsinn, oder?
Und dann erwähnen wir auch Corona nochmal und diese Sachen und dann denke ich mir so,
es ist wie eine Chronik des 21. Jahrhunderts.
Ja, und es fühlt sich so ein bisschen an wie, kennst du noch dieses, ich packe meinen Koffer und dann muss man immer noch sowas hinzufügen.
Stimmt, sehr
wiederholen
gut.
Und hinzufügen. Ja. Und so fühlt es sich gerade an. So alles kommt wieder, islamistischer Terror war
toll.
Stetig,
es
aber
es gibt sie noch, so Manufaktum, es gibt sie noch die guten Dinge.
Genau, und das ist wirklich...
Jetzt mal wieder eine schöne
Happy
Finanzkrise.
Day,
jetzt
Monday. Endlich
mal wieder eine schöne Finanzkrise.
Oh ja.
Ja, damit wünschen wir einen schönen Montag. Bin mal gespannt, was mir Philipp Türmer erzählt. Der Juso-Chef, der ist nämlich heute Abend bei NTV bei mir zu Gast. Zusammen
ganz
mit Miriam Holstein,
Grüße.
Da freue ich mich drauf. Guter Mann, also Philipp Türmer.
Philipp Türmer liebe ich, ja. Bleib gesund.
Bis
denn.
Ciao.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womans-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier. Produktion Hanna Marahiel. Executive Producer Tobias Baukage. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es täglich. Überall, wo es Podcasts gibt.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.